Deutschlandfunk, Kultur heute.
Im Süden Deutschlands beginnen nach und nach die Aufräumarbeiten. Städte wie Passau oder Regensburg stehen aber immer noch unter Wasser und damit auch Denkmäler und Kultureinrichtungen wie das Haus der bayerischen Geschichte, das in Regensburg direkt an der Donau liegt. Wir haben in dieser Sendung am Montag über erste Schadensmeldungen berichtet, unter anderem im Gespräch mit dem Augsburger Kulturdezernenten Jürgen Enninger.
Wir haben ja sozusagen das Wohnhaus der Familie Mozart in Augsburg und hier gab es größere Schäden tatsächlich, weil wir im Nebenhaus ein unbewohntes Haus haben, wo wir keinen Zugriff drauf haben und tatsächlich ist dadurch entstanden, dass Wasser eingetreten ist übers Dach. Das ist wirklich sehr, sehr bedauerlich.
Die Kulturstiftung der Länder hat heute einen kurzfristig aufgelegten Sonderfonds für Hochwasserschäden angekündigt. Seit 2021 gibt es eine Notfallallianz Kultur für solche Fälle. Und seit gestern bietet der Verband der Restauratoren seine Hilfe für Kultureinrichtungen oder Denkmäler an, die vom Hochwasser in Bayern und Baden-Württemberg betroffen sind. Der Verband gehört zum Arbeitsausschuss Kulturgutschutz, der 2020 gegründet wurde und im Katastrophenfall mit einem Netzwerk aus Expertinnen und Experten schnelle Hilfe anbietet. Wie genau das aussieht, darüber habe ich mit Sven Taubert gesprochen, dem Präsidenten des Restauratorenverbandes. Ich habe ihn gefragt, was er befürchtet, wenn er die Bilder aus Regensburg oder Passau sieht.
Es sind bei Wasser und den entsprechenden Inhaltsstoffen, die Hochwässer so mit sich bringen, also unterschiedliche Szenarien denkbar. Das eine ist einfach mal die zerstörende Wirkung von Wasser durch den enormen Druck durch hohe Fließgeschwindigkeiten und so weiter. Also das sind also die Schäden, die wir dann auch sehr leicht an den Bauwerken selber erkennen. Aber selbst wenn Wasser in Gebäude eindringt oder vielleicht nicht mal das, sondern temporär ferngehalten werden kann vor dem Eindringen sozusagen in die Innenräume, haben wir immer noch mit den dann mittelfristigen Schäden zu tun. Das heißt also das Durchnässen, Durchfeuchten von Mauerwerk mit hohen Raumluftfeuchten verbunden mit Schimmelwachstum, mit Salzmobilisierung, ja, bauschädliche Salze, die durch Wasser in Bewegung geraten und dann erst Tage, manchmal Wochen später erst zutage treten und dann ihr wahres Schädigungspotenzial entfalten.
Ja, zumal die Donau ja relativ langsam sinkt, offenbar. Ne?
Ja, die lange Retention sozusagen von Wasser, die lange Vorhaltung von Feuchtigkeit im Mauerwerk selber ist ein großes Thema in der Baudenkmalpflege und damit verbunden natürlich auch in der Betrachtung oder der Objekte bzw. Ausstattungen, die sich in Gebäuden befinden. Und da sind wir ganz schnell bei den baufesten Ausstattungen, das sind Verkleidungen, das sind Fußböden, das sind aber auch hölzerne Decken und so weiter mit Farbfassungen, wertvollen Vergoldungen und so weiter darauf und natürlich auch das, was mobiles Kunstgut anbelangt und Kulturgut, wie zum Beispiel Gemälde, Skulpturen und dergleichen.
Vielleicht können Sie mal erklären, welche Lehren man aus so einer Hochwasserkatastrophe am Ende dann auch ziehen kann. Ein Beispiel, an dem Sie ja auch beteiligt waren, da Konsequenzen draus zu ziehen, war das Hochwasser 2002 in Dresden, als die Elbe so hoch stand und das Depot der Gemäldegalerie beschädigt war.
Ja, also die Hochwässer in Sachsen sind schon spektakulär gewesen, insbesondere in den letzten Jahren. 2002 nennen sie für Dresden als eine Kunststadt bekannt. Zweimal sogar 2013, dann noch ein weiteres Mal und auch das Neiße-Hochwasser in der sächsischen Oberlausitz. Jedes Mal verbunden mit nicht nur großer Aufregung und großen Sachschäden, manchmal sogar Menschenleben, die zu beklagen waren, aber eben auch an Kunst und Kulturgut. Und was ich jedes Mal eigentlich spüre, dass wir semi-optimal vorbereitet sind. Einrichtungen oder Organisationen wie zum Beispiel die Notfallverbünde, die Repräsentanten der einzelnen Häuser, die davon betroffen werden könnten. In Dresden ist das die Staatliche Kunstsammlung zum Beispiel. In Sachsen, da ist es das Landesdenkmalamt, da sind es auch die städtischen Museen und da ist es die Feuerwehr, ja, also als ganz wichtiger Partner. Die haben dieses Thema, dieses Szenario eigentlich im Blick. Sie üben auch regelmäßig. Deutschlandweit gibt es ja über 50 solcher Notfallverbünde, die ich jetzt mal so stellvertretend herausstellen möchte und die da also eine großartige Arbeit leisten, sich jährlich treffen. Also nicht bloß thematisieren und diskutieren, sondern wirklich auch üben, den Ernstfall üben und Leitlinien, Handlungsempfehlungen und so weiter entwickeln, also Meldeketten und so weiter. Und wir merken aber auch, dass das immer noch zu wenig ist und dass noch nicht alle Partner kohärenter handeln. Das heißt also einheitlicher, harmonisierter, eine Art checklistenartig sozusagen abarbeiten, was von der ersten Minute an zu tun ist, wer wem was meldet, wo die Rückmeldungen letztlich herkommen und gesammelt werden, damit man dann die weiteren Schritte gehen kann. Und da sind wir jetzt selbst auch dabei, dass wir jetzt einen Handlungsleitfaden für diese erste Zeit unmittelbar nach Eintritt einer Katastrophe entwickeln wollen.
Jetzt werden wir uns wahrscheinlich in Zukunft wegen des Klimawandels doch immer häufiger mit solchen Katastrophenfällen auch für Kulturgüter auseinandersetzen müssen. Welche Konsequenzen ziehen Sie denn daraus?
Also wir, damit spreche ich jetzt für die große Community der Kulturgutschützer und Bewahrer und bewahrenden Einrichtungen, müssen uns auch damit auseinandersetzen. Und das startet damit, dass jeder in seinem Bereich schaut, welche Auswirkungen hat eigentlich die Änderung von Klimaverhältnissen, äußeren Klimaverhältnissen auf die jeweiligen kleinen lokalen klimatischen Situationen in einem Museum oder auch im Gartenbereich zum Beispiel, in der Gartendenkmalpflege. Riesengroßes Thema, weil dort natürlich nicht unter einer Vitrine geschützt werden kann, sondern Bäume überhaupt, Sträucher, Bewuchs im allgemeinen Teil des Denkmals sind, aber eben ganz direkt dem Klima ausgesetzt sind. Also es wird darum gehen, dort zu reagieren auf klimatische Veränderungen, indem man also neue Bepflanzungskonzeptionen erstellt. In den Gebäuden selber geht es vornehmlich und zunehmend darum, den eigenen zum Beispiel Klimahaushalt zu prüfen, zu analysieren und zu schauen, an welchen Stellen können wir denn zur Einsparung beitragen. Nicht nur, weil es um Geld geht, sondern eben, weil es auch um CO2-Ausstoß geht und die verknappten Ressourcen. Damit auch nicht nur die Geldressourcen gemeint, sondern auch die Rohstoffressourcen. Dass wir also als Konservatorinnen und Konservatoren beginnen, darüber nachzudenken, wie wir diese sehr, zum Teil sehr knapp gefassten Klimakorridore, die Vorgaben sozusagen für Luftfeuchte, für Temperatur im Museum zu überdenken und kritisch nachzufragen.
Über Hochwasser und Kulturgut habe ich mit dem Präsidenten des Verbandes der Restauratoren, Sven Taubert, gesprochen.